sorry. Kann mir jemand ein kleines Fitzelchen Papier bitte geben? Es braucht also unbedeutend zu sein. Nicht nur ganz. Hier ist es schon, danke. Geht auch schneller, als ich dachte. Übersetzung. Ein Sadhu erkennt man daran, Sadhu ist ein Heiliger, dass er duldsam, barmherzig und zu allen Lebewesen freundlich ist. Er hat keine Feinde, er ist friedfertig, er gehorcht den Schriften und alle seine Charaktereigenschaften sind erhaben. Erläuterung. Wie oben beschrieben, ist ein Sadhu ein Geweihter des Herrn. Es ist deshalb sein Anliegen, die Menschen im hingebungsvollen Dienst für den Herrn zu erleuchten. Das ist seine Barmherzigkeit. Er weiß, dass das menschliche Leben ohne hingebungsvollen Dienst für den Herrn verdorben ist. Ein Gottgeweihter reist durch das ganze Land von Tür zu Tür und predigt. Sei Krishna bewusst. Sei ein Geweihter Krishnas des Herrn. Verderb dein Leben nicht, indem du nur deinen tierischen Neigungen nachgibst. Das menschliche Leben ist für Selbsterkenntnis oder Krishna-Bewusstsein bestimmt. So lautet das Prinzip eines Sadhu. Er ist nicht mit seiner eigenen Befreiung zufrieden. Er denkt immer an andere. Er hat das größte Mitleid mit allen gefallenen Seelen. Eine seiner Qualifikationen ist daher Kadunika oder großes Erbarmen mit den gefallenen Seelen. Bei seiner Predigtarbeit muss er sich mit so vielen Gegnern auseinandersetzen. Und deshalb muss ein Sadhu oder Geweihter des Herrn sehr tolerant sein. Es kann vorkommen, dass jemand ihn schlecht behandelt, denn die bedingten Seelen sind nicht bereit, das transzendentale Wissen vom hingebungsvollen Dienst zu empfangen. Sie mögen es nicht. Das ist ihre Krankheit. Der Sadhu hat die undankbare Aufgabe, ihnen die Wichtigkeit des hingebungsvollen Dienstes klarzumachen. Manchmal werden Gottgeweihte gewalttätig angegriffen. Jesus Christus wurde gekreuzigt. Haridas Thakur wurde mit Stöcken über 22 Marktplätze geprügelt. Und Sri Chaitanyas Haupthelfer, Nityananda, wurde von Jagai und Madhai gewaltsam angegriffen. Aber trotzdem wurden sie alle duldsam, denn ihre Mission war es, die gefallenen Seelen zu erlösen. Eine der Qualifikationen eines Sadhu ist, dass er sehr duldsam und allen gefallenen Seelen gegenüber barmherzig ist. Er ist barmherzig, weil er der wohlmeinende Freund aller Lebewesen ist. Nicht nur der wohlmeinende Freund der menschlichen Gesellschaft, sondern auch der wohlmeinende Freund der tierischen Gesellschaft. Hier heißt es Savadehinam, was auf alle Lebewesen hinweist, die einen materiellen Körper angenommen haben. Nicht nur der Mensch hat einen materiellen Körper, sondern auch andere Lebewesen wie Katzen und Hunde haben materielle Körper. Der Geweihte des Herrn hat mit jedem Erbarmen, mit den Katzen, den Hunden, den Bäumen und so weiter. Er behandelt alle Lebewesen so, dass sie letztlich aus der materiellen Verstrickung erlöst werden können. Shivananda Sena, einer der Schüler Sri Chaitanyas, verhalf einem Hund zur Befreiung, indem er den Hund transzendental behandelte. Es gibt viele Beispiele von Hunden, die durch die Gemeinschaft eines Sadhu erlöst wurden. Denn ein Sadhu geht zum Wohl aller Lebewesen den höchsten philanthropischen Tätigkeiten nach. Doch obwohl ein Sadhu niemand feindlich gesinnt ist, ist die Welt so undankbar, dass selbst ein Sadhu viele Feinde hat. Was unterscheidet einen Feind von einem Freund? Sein Verhalten. Ein Sadhu verhält sich allen bedingten Seelen gegenüber so, dass sie letztlich aus der materiellen Verstrickung befreit werden können. Deshalb kann niemand freundlicher sein als ein Sadhu, wenn es um die Befreiung einer bedingten Seele geht. Ein Sadhu ist gelassen und still und friedlich folgt er den Prinzipien der Schriften. Ein Sadhu ist jemand, der den Prinzipien der Schriften folgt und zugleich ein Geweihter des Herrn ist. Jemand, der wirklich den Prinzipien der Schriften folgt, muss ein Geweihter Gottes sein, denn alle Shastras oder Schriften weisen uns an, den Anordnungen der höchsten Persönlichkeit Gottes zu gehorchen. Sadhu bedeutet daher jemand, der den Unterweisungen der Schriften folgt und ein Geweihter des Herrn ist. Alle diese Charakterzüge sind in einem Gottgeweihten deutlich sichtbar. Ein Gottgeweihter entwickelt alle guten Eigenschaften der Halbgötter, wohingegen ein Nicht-Gottgeweihter, auch wenn er akademisch gebildet ist, am Standard transzendentaler Erkenntnis gemessen, keine wirklich guten Qualifikationen oder Charakterzüge hat. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskacharya Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Nirvaita Gadara Hari Govardhana Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Didikshavaka dunika surida sarvadehinam ajata shatrava shanta sahadava sadugushana. Ein Sadhu erkennt man daran, dass er duldsam, barmherzig und zu allen Lebewesen freundlich ist. Er hat keine Feinde, er ist friedfertig, er gehorcht den Schriften und alle seine Charaktereigenschaften sind erhaben. So, hier haben wir eine sehr schöne Liste von den Eigenschaften eines Gottgeweihten. Nachdem Kapila im vorangegangenen Vers davon gesprochen hat, wie wichtig die Gemeinschaft mit Gottgeweihten ist, kommt er jetzt dazu, einen Gottgeweihten näher zu definieren. Ich darf den vorangegangenen Vers noch einmal erklären, wo also festgestellt wird, dass die Gemeinschaft mit Gottgeweihten das Tor der Befreiung vom materiellen Dasein öffnet. Jeder gelehrte Mensch weiß sehr wohl, dass Anhaftung an materielle Dinge die größte Verstrickung der spirituellen Seele ist. Doch wenn diese gleiche Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten gelenkt wird, öffnet sie das Tor der Befreiung. In der Erläuterung hatte Prabhupada gesagt, dass ein Sadhu kein gewöhnlicher Mann in einem safranfarbenen Gewand mit einem langen Rauschelbart ist. Hatte Langbart gesagt. So stellt sich dann natürlich sofort die Frage, ja, was ist dann ein Sadhu? Und dazu dann folgt hier gleich der Vers 21. Man sollte nicht eine Flamme ohne Wärme sein. Merkt ihr in dieser Definition. Eine wirkliche Flamme muss Wärme aufweisen und Licht. Sonst ist sie einfach kein Feuer. Man kann so ein Imitationsfeuer, man kann ein Feuer vielleicht malen, aber wenn es nicht leuchtet und wenn es nicht Wärme oder Hitze erstrahlt, was ist denn der Nutzen einer solchen Flamme? Genauso macht man einen Menschen in ein safranfarbenes Gewand kleiden. Safran ist seit alters her die Farbe der Mönche. Aber wenn die Person keine Eigenschaften aufweist, dann ist sie wie eine Flamme oder ohne Licht. Das heißt eine Störung in der menschlichen Gesellschaft. Also hier kommt jetzt die Liste. Er ist duldsam, er ist barmherzig, er ist zu allen Lebewesen freundlich. Er hat keine Feinde, er ist friedfertig, er gehorcht den Schriften und alle seine Charaktereigenschaften sind einfach erhaben. Das ist eine Eigenschaft, die wir an Srila Prabhupada gesehen haben und die uns zu Srila Prabhupada angezogen hat, sodass wir das materielle Leben aufgeben konnten. Wir sahen tatsächlich, hier ist eine Flamme mit einem starken Licht. Prabhupada hatte so viele wunderbare Eigenschaften in sich, so viele Charaktermerkmale, dass jeder angezogen werden musste. Ich mag mich daran erinnern, Prabhupada war einst auf einem Morgenspaziergang, als plötzlich die Polizei von San Francisco mit qualmenden und quietschenden Reifen neben ihm stoppte und aus dem Wagen sprang. Der Polizei Inspektor sagte, Gentlemen, wissen Sie, dass Sie leuchten? Sie leuchten, wie ist es möglich? Und dann fuhr der Polizeiwagen weiter, nachdem der Polizei Inspektor auf diese Weise vor Prabhupads transzentalen Eigenschaften seine respektvollen Ehrbietung bezeugt hatte. So, jeder fühlt sich angezogen zu diesen Eigenschaften. Denn ich glaube, jeder, der das auch hört, duldsam sein, barmherzig sein, zu allen Lebewesen freundlich sein, das heißt nicht so sektiererisch Unterschiede zu machen zwischen das sind meine Leute und das sind andere Leute. Er hat keine Feinde, also er ist nicht beeinflusst, selbst von Leuten, die ihn feindselig begegnen. Er ist friedfertig, er gehorcht den Schriften und alle Charaktereigenschaften sind erhaben. Irgendwie fühlt sich jeder sofort auch von uns dazu angezogen und denkt, so müsstest du werden, so musst du sein. So, ich dachte mir, dass wir heute ein wenig von diesen Eigenschaften durchnehmen und insbesondere von den Grundlagen dieser Eigenschaften sprechen, um dann im Einzelnen zu verstehen, was diese Eigenschaften genauer sind und um vielleicht auch im zweiten Teil der Vorlesung Hinweise und Tipps zu kriegen, wie man diese Eigenschaften selber bei sich entwickeln kann. Denn wir alle, jeder einzelne von euch, sollte eine Flamme mit einem großen Licht werden und einer großen Wärme. Ich möchte zuvor eine andere Liste von Eigenschaften, den 26 Eigenschaften eines Gottgeweihten vorlesen, die ich dem Chaitanya Charitamrita entnehme und die hier in diesem kleinen Büchlein nochmal erläutert werden. Es ist eine Liste, die diese Liste mit beinhaltet. Ich möchte euch bitten, dieser Liste euer lebhaftes Interesse zu schenken, denn wir brauchen sie, um das Folgende zu verstehen. Ein Devotee hat die Barmherzigkeit, hat die erste Eigenschaft, er ist barmherzig. Und dann he is not defiant. Was ist eigentlich defiant, Tony?
Defiant. Strotzig.
Trotzig?
Strotzig.
Strotzig? Strotzig ist ein Muskelmann.
Ja,
er strotzt vor Muskeln.
Wenn man jetzt defiant.
Also beleidigend sein. Will ich nachgeben.
Trotzig.
Hier hat das S war zu viel bei dir. Er ist trotzig. Er ist nicht trotzig, natürlich, der Devotee. Vor lauter Wörtern haben wir die richtigen Sinn nicht mehr gekriegt. Also, zunächst einmal ist er barmherzig, dann er ist nicht trotzig, er ist wahrhaftig, er ist gleich zu jedem, das hatten wir auch hier, er ist zu allen Lebewesen freundlich, er ist fehlerlos, er ist großzügig, das Gegenteil wäre kleingeistig, er ist barmherzig, er ist mild, er ist sauber, innerlich wie äußerlich, er hat keine materiellen Besitztümer, Kinshana. Dann, er ist wohltätig für alle, das hatten wir auch hier, Prabhupada hatte geschrieben, wie ein Gottgeweihter barmherzig ist und andere erleuchtet. Er ist friedlich, das hatten wir auch gehabt. Er ist hingegeben zu Krishna, Krishnaika Charana nennt man das. Er ist wunschlos, ihm sind materielle Errungenschaften gleichgültig. Er ist fixiert. Er kontrolliert völlig die sechs schlechten Eigenschaften. Die sechs schlechten Eigenschaften, die werden aufgeführt. Ich will sie euch mal ganz praktisch sagen, was das denn eigentlich ist. Zunächst einmal Lust, dann Zorn, dann Gier, dann Illusion, dann Verrücktheit und dann Neid. Er isst nicht mehr als nötig. Das nächste Frühstück kommt bestimmt. Er ist ohne er ist nicht berauscht, berauscht vom falschen Stolz. Er ist respektvoll. Er ist ohne falsches Prestige. Er ist grave, also tief. Er ist mitleidsvoll. Er ist ein Freund. Er ist ein Poet. Sehr liebenswert, diese Eigenschaft, also poetisch zu sein. Er ist Expert, Daksha, und er ist schweigsam. Die Eigenschaft der Schweigsamkeit wird oft so so erklärt, dass er nicht über materielle Belanglosigkeiten schwätzt. So, die Grundlage für all diese Eigenschaften, die ein Gottgeweihter aufweist, ist, dass er Amana ist, das heißt ohne falschen Stolz. Erst wenn wir stolz werden auf unsere Errungenschaften, erst wenn wir eingenommen werden von uns, dann werden wir respektlos, dann werden wir aggressiv, dann werden wir heavy, also das Gegenteil von mild vielleicht, und so weiter und so fort. So, über diese Eigenschaft, dass der Devotee ohne falsches Prestige ist, wollte ich ein paar Dinge referieren. Und zwar wollte ich zunächst, das gibt es hier in diesem Büchlein eine wunderbare Erläuterung des Wortes Prestige. Prestige ist eine Illusion, die durch nach der kommt von dem französischen Wort, ist glaube ich sogar französisch, oder? Prestige? Ist französisch. Das heißt, Illusion, die durch Zauberei hervorgebracht werden. Oder vom lateinischen Wort prestigie, was bedeutet die Tricks eines Zauberers. Diese, zum Beispiel, ein Star steht auf der Bühne. Er hat gezaubert, er hat gesprochen und getanzt und gehupft. Also ich spreche von einem Rock'n'Roll-Konzert. Und die Audience bricht in lautes Gelächter auf. Also lauten Beifall auf. Und er kriegt eine Girlande aus 100-Dollar-Noten um den Hals gehängt. So. In diesem Augenblick hat er ein unglaubliches Prestige. Wenn wir ihn aber hinter die Bühne begleiten, muss er schnell ein Whisky trinken und eine Beruhigungspille nehmen, um nicht Herzversagen zu haben. So, das sind magical moments. Those magical moments, singt ein Deutscher, ein Unterhalter. Nicht those magical moments. Die wir alle genießen, nach denen wir so aus sind in unserem Leben, Anerkennung zu haben, einfach mal einem unzivilisierten Kerl eins auf die Nase gehauen zu haben, dass er eine tiefe Delle in der Wand hinterließ, so stark war unser Schlag, oder einfach mal vor einer Frau mit bewunderten Blicken betrachtet zu werden, oder einfach mal in unserem neuen Rolls Royce durch die Landschaft zu brettern, dass die Bauern uns nachblicken und so weiter und so fort. Diese Magic, oder einfach eine Prüfung bestanden zu haben mit Exzellenz, einen Vortrag präsentiert zu haben, dass allen die Spucke wegblieb und keinerlei Disagreements mehr waren, nicht? Oder einfach mal 50 Meter am Lago Maggiore getaucht zu sein, ohne aufzutauchen. Jeder sucht sich diese magical moments im materiellen Leben aus, die jedoch, und hier ist dieses Prestige, was er genießt, ist durch den Trick eines Zauberers herbeigeführt worden, durch die illusionierende Energie des Herrn. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gibt in seinen Erläuterungen zum Bhagavatam ein Beispiel für magical moments oder falsches Prestige. Und zwar führt er einen bekannten Zauberer an, der einst zum Königshof kam. Und jetzt möchte ich euch einen wirklichen Zauberer vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr viel Gemeinschaft hattet mit Zauberern. Es gibt, mein Onkel Wolf war ein Zauberer. Er konnte also Kaninchen aus dem Zylinderhut rausschlupfen lassen und alle möglichen Sachen machen. Ich muss wirklich sagen, ich war zutiefst beeindruckt, bis ich eines Tages mich versteckt hatte in seinem Zimmer, wie er geübt hatte. Und dann habe ich einfach gesehen, diese Magical Moments, die er da auf der Bühne fabrizierte, waren einfach nur falsches Prestige. Es war ganz physikalisch zu erklären, was er da machte. Also es war überhaupt nicht zauberhaft. So, ich möchte euch jetzt einen Zauberer vorstellen, der das, was Onkel Wolf geleistet hat, bei Weitem in den Schatten stellt. Er kam an einen Königshof und zauberte dort. Und zwar ließ er sich zunächst einmal einen Riesenhaufen Dingens bringen, Juwelen bringen, und dann sagte er, diese Könige damals genossen diese Unterhaltungsspiele sehr, dann ließ er den Haufen plötzlich verschwinden und der Haufen war weg. Dann sagte er, um den König zu fordern, was hast du noch, an dem du anhaftest? Und wie gesagt, die Könige genossen diese sehr harten Auseinandersetzungen, nicht? Er sagte, ja, meine arabischen Hengste. Und er machte so und sagte, schau mal nach, wo sie geblieben sind, Herr König. Und als der König in den Stall ging, sah er nicht mehr seine arabischen Hengste. Und er sagte, lieber König, du hast einen Fehler gemacht, mich einzuladen. Und plötzlich fielen die ganzen Verwandten, die bei dem Zauber dabei waren, tot um. Und dann sagte der Zauberer, der also, der König war sehr gelangweilt und er hatte gebeten um einen guten Zauberer, dann sagte der Zauberer plötzlich, so, und jetzt, mir reicht das materielle Leben, ich will mich zurückziehen vom weltlichen Leben. Und er setzte sich in die klassische Position eines Yogis und plötzlich sah der König, wie Flammen aus den Schultern hervorsprang, dann aus den Beinen hervorsprang, und dann verfiel der Zauberer lächelnd in eine Selbstverbrennung. Als das vorbei war, sah der König nur noch ein Häufchen Asche. So, der König war also da in seinem man könnte sagen, aller anziehenden Punkte entstrippten Königreich, nicht? Und war also sehr schockiert und deutlich bewegt. So, nach einer Woche, wo der König in nackter Verzweiflung, zubrachte, kam die Tochter des des Zauberers vorbei und sagte, mein Vater hat mich geschickt, es kostet 1000 Goldstücke, dann hast du alles zurück. Nicht? Und der König gab dann natürlich freudig seine Bezahlung und daraufhin war alles wieder da. Wie es jetzt geht, weiß ich nicht genau. Ich weiß, wie Onkel Wolf diese Magical Moments erzeugte, weil ich einmal dabei gewesen war. Ich könnte es nicht reproduzieren, Kaninchen aus dem Biebeck, und denke, das ist auch nicht nötig in unseren Kreisen zur Unterhaltung. Es gibt da ein Trick, den man nur beherrschen muss, nicht? Bis es geht, those magical moments. Aber es ist nur ein Trick. Das, was geschieht, ist nicht mehr real als irgendwelche Täuschung, denen unsere Sinne sehr leicht unterliegen. Im Bhagavatam gestern hatte Rajavidya Prabhu einen hochinteressanten Vers vorgelesen, wo gesagt wird, dass diese materielle Welt mehr oder weniger ein Magical Moment ist, ein Zauberkunststück, dass sie nämlich der bedingten Seele wirklich erscheint, so wie Wasser auf dem Land. Also, ihr habt das bei Autofahrten merkt man manchmal, meint man in der Ferne sei Wasser auf der Straße, doch das ist nur ein magical moment. Wenn man näher kommt, ist das Wasser schon wieder weg. Oder auf dem, wenn man lange Zeit im Ozean schwimmt, dann meint man Land im Wasser zu sehen, eine Insel, was nur eine Projizierung auf der Netzhaut ist, die durch Wunschvorstellungen zustande kommt. So, Prestige in der materiellen Welt wird nicht nur in unserer Philosophie, sondern hat sich seltsamerweise sogar in die Olala-Sprache, in Französisch eingeschlichen. Prestige bedeutet Illusion, die durch Zauberei hervorgebracht wird. Wenn wir stolz sind auf unsere Errungenschaften, so unterliegen wir diesen Illusionen. Denn lass uns es mit großer Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit betrachten. Die schillernden Aspekte unserer Persönlichkeiten, den Reichtum, den wir haben, was haben wir noch, das tolle Kleid, was wir anhaben, oder den interessant gefalteten Dhoti. All dies sind nur ganz, 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 ganz oberflächliche und kurzlebige Dinge, die die ewige Seele auf ihrer Reise durch Raum und Zeit begleiten. Für einen Moment nur. Für einen kurzen Moment nur. So angesichts oder gemessen an unserer eigentlichen Persönlichkeit, unserer eigenen Identität, sind diese Magical Moments, auf die wir stolz sind, diese Prestige, mit dem wir uns ausstatten, sehr flüchtig und sehr illusionär. Ich habe vor kurzem, also in meiner Zeitrechnung, das ist vor 10 Jahren jetzt, ein Bild gekriegt, was mich zutiefst aufgerüttelt hat. Es waren actually 2 Bilder in einem. Und zwar war es eine alte, zerknitterte Frau, die aussah wie ein Seidenhemd, was gewaschen war und dann in einem feuchten Raum getrocknet war, also völlig zerknittert war. Und diese alte Oma hielt also ein Magazin vor sich, auf dessen Frontcover war ein rassiges Weibsbild abgebildet, wie man so schön sagt in der deutschen Sprache. Und die Caption, die Fotografie, Unterschrift lautete: Lady so und so beklagt das Juwel ihrer Jugend, was sie aus dem Haar gefallen ist. Nicht? Also sie war diese rassige Schöne, will ich mal sagen, die abgebildet war auf dem Frontcover des Magazins. Doch dieser Magical Moment, wo sie durch treuen Augenaufschlag und gut platzierte Fettpolster die Welt begeistern konnte. Also gut platziertes Fettgewebe, sollte man sagen. Es ist nicht Fettpolster, sondern einfach nur Fettgewebe. Das, was sich auch hinter der Haut verbirgt. Diese Sache war jetzt nicht mehr möglich, war jetzt nicht mehr da. Ein anderer Zauberer, der viel mächtiger war als das Prestige, hatte sie verwandelt, nämlich Kala oder die Zeit hatte sie, war ein paar Ticks weitergetickt und auf diese Weise war das verblasst. So all diese magical moments, die wir erfahren in dieser materiellen Welt und auf der, die wir in unserem falschen Prestige fälschlich stolz werden, sind eigentlich nur herbeigebracht durch die materielle Natur und werden wieder von uns genommen werden durch die gleiche materielle Natur, die sich unter der Kontrolle der ewigen Zeit bewegt. So ein Gottgeweihter ist deswegen nicht, wie soll ich mich ausdrücken, nicht sehr beeindruckt durch diese äußere, diesen äußeren Glamour, durch Reichtum, durch Bildung, durch aristokratische Herkunft und durch Schönheit, äußerliche Schönheit. Er versteht, dass diese Dinge sehr belanglos sind und vergeudet seine Zeit nicht damit, diesen Dingen nachzujagen. Denn je mehr man diesen Dingen nachjagt, desto größer ist das Leid, wenn wir sie durch den Einfluss der Zeit verlieren müssen. Ich möchte an dieser Stelle meine Zuhörer durch ein interessantes Beispiel aus ihrer Morgenruhe aufschrecken. Und zwar ein Beispiel, was in der indischen Geschichte gemacht wird. Es gab einmal zwei Leute, die wanderten und sahen dann Kot. Das ist in Indien leider, es ist für mich eines der störendsten Faktoren in Indien. Du kannst manche Straßen einfach morgens nicht ohne Taschenlampe längs gehen, war mal jemand von euch da? Also manche, wenn man nicht weiß, wo man längs gehen muss morgens. Und es gibt nichts Ekligeres, als wenn du enthusiastisch auf dem Weg zum Tempel bist, mit nackten Füßen und dann plötzlich dich mit menschlichen Fäkalien an der Füße, an der Fußsohle abärgern musst, nicht? So, besonders, anyway, es wird ein bisschen grafisch werden, also haltet euch den Magen fest, falls ihr noch nichts gegessen habt. So, eins kam ein Mann mit seinem Freund, ging spazieren und sah also die Häufchen und sagte zu seinem Freund, also dieser ist schon sehr trocken, er ist besser als der feuchte. Doch ihr müsst zugeben, dieser Unterschied, wir könnten vielleicht sagen, ja, relativ gesehen ist der Trockene, weil er nicht mehr so riecht, besser als das. Ich komme hier schon blöd um, ich habe das bald hier zu Ende, dieses Beispiel. Also ganz schnell, er sagt, relativ gesehen ist dieser trockene Kot besser als der feuchte. Und wie ihr zugeben müsst, ist diese Unterscheidung für einen kultivierten Menschen, insbesondere wenn er noch nicht Frühstück gegessen hat, äußerst eklig, nicht? Und äußerst illusionär. So, dieses Beispiel wird gegeben, wenn es darum geht, zwischen gut und schlecht in der materiellen Natur zu unterscheiden. Es ist illusionär und selbst die Prestige von Situationen, those magical moments, also ein Freund von mir hat dieses komponiert und hat da einen Hit gelandet, den werde ich jetzt heute noch schreiben und ihm sagen, er hat mir Stoff für eine Vorlesung gegeben. Das ist nicht besser als irgendwas anderes, was nicht so sehr unsere Aufmerksamkeit erregt. Denn beides, gut wie schlecht in der materiellen Natur, ist nur äußerlich, hat nichts mit der ewigen spirituellen Seele zu tun. Das ist also der Standpunkt der ewigen spirituellen Seele. Wir können nicht uns zufrieden geben, wenn wir einen großen Standpunkt nehmen mit Magical Moments. Ich möchte euch ein Beispiel geben, an dem dies klar wird und was auch auf nüchternen Magen verträglich wirkt. Stellt euch bitte einen Zug vor, der ein Luxusabteil hat, wo es alles gibt. Diskothek, Musik, Videos, Swimmingpools. Mit, wie Rajavida das mit Playmates, die als Goldfische verkleidet sind, nicht? Alles, was das Herz begehren kann oder könnte. Und dieser Zug fährt sehr schnell einem Abgrund entgegen. So, die Passagiere in diesem Luxuswagen fühlen sich natürlich wohl. Sie spielen Roulette und springen in den Swimmingpool herein. Das geht doch nicht. Das schwappt erstens über und zweitens ist es doch viel zu... man kann von hier bis zu Stefan. Ist doch breit, ne? Da könnte man einen Swimmingpool machen, oder? Wenn man will. Stefan guckt unverwandt, was jetzt wohl gleich kommt. So, wenn, das Beispiel ist klar, wir brauchen nicht so schillernd zu sein. Aber wenn sich das Ganze, die ganze Freude, das ganze Arrangement über ein Cliff oder auf ein Cliff zubewegt, ist diese Freude falsch und illusionär, die da zu haben ist. Das sehen jedoch die Passagiere nicht, weil ihre Sicht sich nur innerhalb der Begrenzung ihres Waggons befindet. Genauso sieht eine bedingte Seele, die völlig berauscht ist vom falschen Prestige, nicht die eigentliche Situation des Lebens, dass wir uns nämlich alle wie zum Tode Verurteilte auf einen verzögerten Marsch in Richtung Hinrichtungsblock befinden. Verzögert deswegen, weil wir zwischendurch noch Sahnetorten zu uns nehmen und Faschingsballe benutzen und im Jazztanz unsere Gliedmaßen durch die Gegend schleudern. Nicht? Deswegen verzögert der Todesmarsch. Aber nichtsdestotrotz ein Weg in den Abgrund. So, nachdem ich so grafisch geworden bin, möchte ich ein bisschen philosophisch werden. Aber ich bitte versteht die Intention dieses Beispiels. Auf eine Art gesehen ist es toll, in diesem Zuge zu fahren, in diesem Waggon zu fahren. Wenn wir jedoch einen weiteren Gesichtskreis uns erlauben, sehen wir, die Richtung, die der Zug nimmt, ist nicht begrüßenswert. Sie führt in den Abgrund. So auf eine gewisse Art betrachtet, ist Prestige, was wir erlangen durch unsere weltlichen Tätigkeiten, gut. Aber mit einer anderen, etwas weiteren Sicht, einer spirituellen Sicht gesehen, sind dieses Prestige nichts anderes als goldene Ketten der Illusion. Und deswegen wird das Beispiel, deswegen habe ich dieses Wort herausgenommen, und ich kann ja nur der französischen Sprache meine aufrichtigen Glückwünsche geben. Prestige, Illusion, die durch Zauberei herbeigebracht wird. Zauberei ist das, was uns täuscht. So sind wir auch getäuscht, wenn wir zum Beispiel den Unterschied machen zwischen den nassen und trockenen Fäkalien. Das ist das klassische Beispiel, nicht? Fäkalien, ihr wisst, was das ist, hoffentlich. So, um mit spirituellem Leben zu beginnen, muss man frei sein von solch einem falschen Prestige. Der Fußballheld von gestern, wird morgen ausgebuht werden. Der reiche Mann von gestern verliert morgen seine Aktien im Aktiencrash. Und so weiter. Und die Schönheitskönigin von gestern wird mit sarkastischen Bemerkungen in Vogue abgetan, nicht? Diese Magical Moments sind einfach nur flüchtige, allzu schnell passierende Augenblicke in der Zeit. Und einer, der mit den Augen der Ewigkeit schaut, kann nicht dieser Zauberei einfach mit weit geöffneten Augen zuschauen. Ihm ist nicht danach zu gehen. So, im spirituellen Leben muss man frei werden von dieser Zauberei, die Menschen im weltlichen Leben fasziniert und zaubert. Das ist sehr, sehr wichtig. Erst wenn man frei wird von diesem falschen Stolz, von diesen materiellen Verwicklungen und Anhaftungen, dann kann man wirklich spirituelles Leben praktizieren. Doch, und hier wird es interessant, im spirituellen Leben kann es sein, dass sich ein anderer Stolz einem aufdrängt und sich einschleicht. Es gibt zwei Arten von falschen Stolz. Der eine ist, dass man stolz ist auf materielle Errungenschaften und materielle Dinge wie ein Rolls-Royce, nicht, der lila gesprayt ist oder so. Der zweite ist, dass man fälschlich Kredit nimmt oder fälschlich den in Anspruch nimmt, was man tut. Man nennt das in Sanskrit Ahankara. Ahang heißt so viel wie ich und Kara heißt so viel wie tun. Ahankara heißt, ich bin der Macher. Nicht? Der Macker. Der Ausführende von Tätigkeiten.
und nehme dafür das Kredit in Anspruch. Im weltlichen Leben kennen wir das vielleicht auch, wenn ihr euch mit ein bisschen Selbstanalyse betrachtet, ist immer die Neigung da, sich sehr gut darzustellen. Wenn man zum Beispiel eine Situation, in der man war, einem Dritten beschreibt, dann wird man sie immer so beschreiben, dass man gut daraus hervorgeht. Nicht? Dass es immer zu seinem Guten steht. Nicht? Selbst wenn man in der Situation nicht so brillierte oder nicht so mit so viel Brillanz ausgestattet war, ist die Neigung doch da, wenn wir sie beschreiben oder uns selber beschreiben, zu sagen, du standst so gut da, du mit deiner guten, selbstkritischen Art, du mit deinem Wissen und so weiter und so fort. Auch ein Devotee kann es vorkommen, dass er, sagen wir mal, es passiert etwas Großartiges und er ist dabei da. Dass er da völlig voller falscher Stolz ist. Ich möchte euch ein Beispiel geben, um keinen persönlich zu betreffen, möchte ich mich als Beispiel nehmen. Ich bin inzwischen ein Popstar geworden, falls ihr es noch nicht wisst, weil ich auf einer Hitsingle singe. Dieses Hitsingle heißt Life on Mars und ich singe zusammen mit Nina Hagen darin Traute Weisen. Wer das mal hören will, kann es hören, man kann gut danach tanzen. Es ist der neueste Musikstil, Acid House heißt es. Oh. Yes. So, ich bin also inzwischen berühmt auf der Kategorie der Rolling Stones. Hare Krishna. Ihr werdet merken, ihr müsst genau aufpassen, wie ich es jetzt formuliere, denn ich meine das natürlich nicht so. Und könnte mich also, vielleicht kriege ich einen Oscar. Anyway, mir ist das zu unangenehm, ich kann das nicht so schildern. Was ich sagen wollte ist, wenn ich jetzt denken würde, du bist ein toller Max, Sachinandan Swami, weil du an einer Hitsingle mitsingst, eine Schnulze dem deutschen Markt gibst, oder wie immer das heißt, ein moderner Hit. Nicht Schnulze. Schnulze sind, glaube ich, mehr sentimentale Lieder. Das ist überhaupt nicht sentimental. Dann würde ich diesen falschen Stolz zum Opfer fallen, dass ich mich nämlich für den Ausführenden von einer Handlung halte. Das ist Krishnas Arrangierung, dass es so eine verrückte Nudel gibt wie Nina Hagen, der es nichts ausmacht, mal den Hare Krishna Mantra auf ihre Platte zu pressen. Das ist Krishnas Plan. Ich habe schon gesehen, dass viele Punks, die durch Punk-Orchester, die es gibt, wo irgendwelche Punkies, die wir kennen, Hare Krishna ins Mikrofon rühren, dass auf diese Weise viele Leute zum Krishna-Bewusstsein gekommen sind. In New York gibt es eine ganze Clique von Punkies, die tragen Neckbeats um den Hals und die begrüßen dich mit Hare Krishna und so weiter. Haben sehr progressive Haarstile, nicht? Und benutzen nicht mal mehr Eiweiß, das Haar zu stylen, sondern irgendwas Vegetarisches, nicht? Durch den Einfluss ihres Kontaktes mit Krishna-Bewusstsein. Also, das ist Krishnas Arrangierung irgendwie. Aufnahme und es an Nummer 3 von der deutschen Hitparade landete, sodass viele, das war eine Partymusik, Hare Krishna, und auf diese Weise sind viele Leute einfach mit diesem Gedanken, mit diesem Gedankenreichtum in Kontakt gekommen. So hat auch Krishna jetzt sowas arrangiert. Aber wir sollten uns nicht für den Handelnden halten. Das ist Krishna, der das macht. Oder jemand, gestern habe ich gesprochen mit einem Gast, über Menschen, die ja äußerst, es gibt ja Menschen, die haben wirklich beachtenswerte Qualifikationen. Wenn diese Menschen denken, diese Qualifikationen, das sind, wenn sie sich mit diesen Qualifikationen identifizieren und stolz hierauf werden und sich, dann sind diese Menschen in Illusion. Denn diese Qualifikationen, die wir alle haben, und jeder von uns hat Fähigkeiten, sind nur Leihgaben von Krishna. Krishna sagt, ich bin die Fähigkeit im Menschen. Wir können nicht diese Fähigkeit produzieren. Ich hatte darüber schon mal berichtet, als Lenin verstarb, wurde sein Gehirn den deutschen Wissenschaftlern geschickt, die es denn mit einem Käsemesser auseinandersägten, um festzustellen, wo in diesem großen Gehirn Lenins außergewöhnliche scharfsichtige Intelligenz war. Lenin war unglaublich scharf. Wenn man sich mit ihm unterhielt, der war jedem über, der war so schnell im Denken und so präzise und so mächtig eigentlich. Das war ein mentaler Kraftsportler, nicht? Dass man einfach sehen wollte, was ist die Intelligenz, das wollen wir nachkonstruieren. Wir wollen weitere solche Brains hier in Deutschland haben. Nicht? Aber man kann hat man natürlich nicht den Sitz der Intelligenz gefunden. Nicht? Weil das etwas ist, was auf das der Mensch nun nicht seinen Daumen legen kann und was er nicht manipulieren kann. Das ist etwas Feinstoffliches, was wie Schatten nicht zu fangen ist für uns, die wir mit unseren grobstofflichen Sinnen arbeiten. Yes! So, man sollte nicht stolz sein darauf, dass man intelligent ist oder dass man sehr kräftig ist und eine Eisenbahnschiene zu einer Schleife biegen kann und sie seiner Freundin um den Hals hängen kann. Man sollte nicht stolz sein auf diese Dinge, sondern sollte verstehen, das sind Leihgaben der materiellen Natur. Ich bin eine ewige spirituelle Seele. So, diese beiden Freiheiten von Stolz sind nötig, bevor man gute Eigenschaften entwickelt. Du kannst nicht duldsam sein, wenn du dich völlig mit dem Körper identifizierst und dir jemand sagt, ihr wisst, wie das ist unter Materialisten. Wenn man miteinander spricht, sagen wir mal, zwei wohlgekleidete Materialisten sprechen miteinander, sie sind eitel und sie sind so Playboys und plötzlich sagt der eine dem anderen, du stinkst aus dem Mund. Dann kann der nicht duldsam bleiben, der andere Kami. Nicht? Weil er sich völlig mit dem Körper identifiziert und dieser Satz, der ist ihm zu, es ist eine objektive Feststellung, aber dieser Satz ist ihm einfach, kann er nicht mehr dulden. Nicht? Barmherzig kann man nicht sein. Besonders nicht, wenn man barmherzig sein muss, wenn es auf zu seinem eigenen Nachteil ist. Du kannst nicht jemanden nützen, wenn du immer nur auf deinen eigenen Vorteil bedacht bist. Und das ist zu sehen im materiellen Leben. Ich weiß, dass mein eigener Bruder, er hat da eine Probe mal gemacht. Mein Bruder war, mein großer Bruder war, Brüder, ich sag, wie wir im Krishna-Bewusstsein das Wort Brüder gebrauchen. Im Krishna-Bewusstsein sind auch die Cousins, oder wie nennt man die Neffenbrüder. Und mein Neffe ist das, genau genommen. Mein Neffe, wie von Tante Ursel, der Sohn. Ich sage diese Worte, Tante Ursel und so, um reinzukommen in wie der denn jetzt hieß, wie ich den als Kind genannt habe, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf Tante Ursel nützt nichts. Ist ja egal. Der hatte eine Freundin, die war sehr schön und sind sie in ihrem Austin Martin, hieß glaube ich das Auto, durch die Gegend gefahren und haben einen Verkehrsunfall gemacht. Und sie ist verklemmt in dem Wagen gewesen, also eingeklemmt, und die Flammen haben ihren Körper aufgezehrt, so dass sie, selbst nachdem sie aus dem Krankenhaus kam, nicht mehr zu ihrer ursprünglichen Schönheit restauriert werden konnte. Der Bruder, also der Neffe, und mit dem hatte ich damals einen Disput, ich war schon Gottgeweihter geworden. Ich hatte gesagt, du liebst, Liebe in der materiellen Welt beruht auf Lust, auf Eigennutz. Nein, sagte er, meine Freundin, weiß auch nicht mehr, wie sie heißt, sagen wir mal, Sieglinde, meine Freunde, meine Freundin Sigi, die liebe ich nicht als Körper. Da habe ich gesagt, das glaube ich dir nicht. Du magst da ein paar moralische Vorstellungen haben, aber wenn deine Freundin, und ich habe ihnen, ohne es zu wissen, einen Verkehrsunfall so vorgesagt, wenn deine Freundin in einem Verkehrsunfall verunstaltet ist, du wirst in der Neue suchen. So, waren die also lange zusammen, danach noch, aber irgendwann, weil sie auch körperlich nicht in der Lage war, Kinder zu kriegen und so weiter und so fort, hatte sich natürlich eine neue Freundin gesucht. So, man kann nicht barmherzig sein oder mild oder wie würde man das sagen, recht schaffen, wenn man sich nur für seinen Körper, wenn man sich für seinen Körper hält und nichts um die spirituelle Realität weiß. Wenn man jedoch weiß um die spirituelle Realität, dann ist es auch möglich, dann barmherzig zu sein. So, ich glaube, der Punkt ist klar, man kann auch nicht freundlich sein, man kann nicht friedfertig sein, wenn man auf dieser äußeren Ebene ist, dieser materiellen Ebene, wo man einfach immer von seinem Körper und den Lust und Gier beeinflusst wird. So, ich möchte jetzt zum Ende kommen und sagen, wie ein Gottgeweihter sogar Hunden und Bäumen gegenüber barmherzig sein kann. Weil er in ihnen eine spirituelle Seele sehen kann. Ich kann mich hier, mach mich hier erinnern an einen anderen Gast, der hat einen Schneckentransport eingerichtet, um nicht die Schnecken, die in seinem Garten waren, töten zu müssen, oder im Garten seines Vaters, eines absoluten Schneckenkillers, um die nicht töten zu müssen, hat er einen Schneckentransport eingerichtet zum nächsten Park und so weiter. Das ist die natürliche Haltung eines Devotees, der auch die anderen Lebewesen wertschätzt, nicht? Weil er weiß, das ist eine spirituelle Seele dort. So, das Beispiel, was hier gegeben wird, ist Shivananda Sena. Shivananda Sena hat einmal im Jahr die Devotees vom Bengalen auf einer als Reiseführer zu Chaitanya Mahaprabhu gebracht. Und da gesellte sich dann plötzlich ein Hund zu der Gemeinschaft. Und Shivananda Sena war dem Hund gegenüber sehr barmherzig. Er hat ihn einfach, wie soll ich mich ausdrücken, mitgenommen und auch manchmal Geld bezahlt, um ihn über die Flüsse zu kriegen, mit dem Booten, Fährbooten. Und schließlich kam der Hund zu Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri und Mahaprabhu gab dem Hund Prasadam und der Hund chantete sogar Hare Krishna und am nächsten Tag war er nicht mehr da und Mahaprabhu sagte, er hätte einen Unfall wohl erlitten und sei aber, weil er Prasadam gegessen hatte und Hare Krishna gechantet hatte, in die spirituelle Welt zurückgegangen. Das ist etwas, was wir als im hingebungsvollen Dienst oft erleben. Wir erleben zum Beispiel, das habe ich gesehen, da gab es eine Krähe auf der deutschen Farm, die ist immer gekommen, wenn Suhotraswami kam und ist mit großem Bravour auf seiner Schulter gelandet. Ne? Und da haben die beiden sich unterhalten über Moral und Ethik, nehme ich an. Und die war also ganz intensiv mit ihm. Ne? Ich selber habe das auch erfahren auf Padayatra, da gab es einen Hund, der hieß Bhaktadas, so hatten wir ihn jedenfalls getauft, der Diener der Gottgeweihten, der war uns irgendwo in Jhansi zugelaufen und war dann mit uns, mit dem Padayatra, das waren 50 Devotees, die zu Fuß durch Indien marschieren, mit einem Ochsenkarren und so, und mitgekommen. Und das war nicht so einfach für ihn, denn er musste diese grausamen Territorialkämpfe bestehen, die, zu denen ihn die wilden Hunde, die es da gab, alle 5 Kilometer herausgefordert haben. Aber er war total entschlossen, mit uns zu gehen und wir haben ihn auch mitgenommen. Und das war jetzt das Interessante. Der ist jeden Morgen um 30 Sekunden vor 5 aufgestanden, um ohne ein Duschbad schnell zur Mangal Aarti, zur ersten Zeremonie zu kommen, zur Begrüßungszeremonie der Deities. Und danach war er ein bisschen müde, hat er sich wieder raschen gelegt, nicht? Aber dann war er um 7 Uhr zur Vorlesung wieder da und hörte genau zu
Und ohne Fehl war der dabei. Der war pünktlicher als ich. Ich war immer neidisch auf Bhaktadas. Wie machst du das nur? Nicht? Weil das ist nicht so ohne, das ist nicht leicht zu wandern durch Indien. So, der hatte nur die Überbleibsel von einem bestimmten Devotee, Lokanath Swami, gegessen. Der hat von, was der auf dem Teller zurückließ, also was er zu viel war, hat der Bhaktadas gekriegt. Der hat von niemandem anderen was genommen. Lokanath Swami ist ein sehr, sehr fortgeschrittener Devotee. Und ja, was hat er noch gemacht? Lass mich Bhaktadas ruhig ein bisschen preisen, um den Punkt klar zu machen. Er kam dann, oh ja, und wenn immer wir pilgerten, manchmal, wir waren also immer zu Fuß, aber wenn wir manchmal Orte sehen wollten, die wir nicht mehr zu Fuß erreichen konnten, weil wir am Tag schon so viel gelaufen waren und das zeitlich nicht hinkam, dann sind wir in so irgendeinen Lastwagen gesprungen. Das war manchmal unglaublich spontan, was da gerade vorbeikam, und haben die Leute gebeten, uns mitzunehmen. Da hatte der Lastwagenfahrer 50 Tramper plötzlich hinten drauf. Nicht? Also 50 Vaishnavas. Und der Bhaktadas kam immer raufgesprungen. Und das war immer unangenehm. Diesen Bhaktadas hatte man dann auf seinem frisch gewaschenen Dhoti drauf. Nicht? Er war nicht ausgesprochen schmutzig, aber nicht ausgesprochen sauber. Aber man brachte es einfach nicht über den Herbst, den wegzujagen. Nicht? Weil er einfach... der gehörte mit dazu. Der hat nur einen anderen Körper gehabt als wir. Das war allen klar auf dem Padayatra. So, als seine letzte Stunde gekommen war, hatte sich Bhaktadas noch so mit allen so mühsam vor die Detis geschleppt und hat dort in Angesicht der Deti mit einem hündischen Seufzer seinen Körper aufgegeben. Und wir haben ihn dann ein heiliges Tuch umgebunden und ihn in die Ganges geworfen, den Körper in die Ganges geworfen, was man tut mit heiligen Persönlichkeiten. So, es ist offensichtlich uns da gewesen, hier war eine spirituelle Seele, die vielleicht zu Fall gekommen war und nochmal so als Hund da eine Ehrenrunde drehen musste, aber offensichtlich auf dem Weg in die spirituelle Welt war. Eine andere Sache ergibt sich bei Keshava. Keshava ist der Elefant vom, wie hieß der nochmal, der Tempel mit G? Guru Vayu. Dieser Elefant, das ist eine lange, das erzähle ich mal ein anderes Mal, die Keshava-Geschichte. Das sind, ein Devote, die kann das sehen. Hier sind spirituelle Seelen, die reagieren wie Personen, die haben Vorzüge und so weiter und deswegen ist er barmherzig. So, mein Punkt ist, dass diese spirituelle Sicht nötig ist. Das war auch die Sicht Jesus Christus. Als der gekreuzigt war, da sagte er doch glatt: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, weil sie doof sind. Nicht? Die sind. Aber er meinte damit, dass die sind ein bisschen in Maya, aber trotzdem sind es spirituelle Seelen, genauso wie ich es bin. So diese spirituelle Sicht, dieses frei von Glitter, frei von der Täuschung durch magical moments im materiellen Dasein zu sein, ist die Grundlage dafür, gute Eigenschaften zu entwickeln. Und wenn ihr, deswegen heißt es, dass ein geweihter Krishnas von sich aus alle guten Eigenschaften entwickelt, weil er diese spirituelle Sicht hat und aus dieser spirituellen Sicht heraus nicht falsch, fälschlich stolz sein kann, nicht im fälschlichen Prestige sein kann. Gut, Hare Krishna. Damit bin ich ans Ende gekommen. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen, ihr merkt, dass ich bemühe mich in diesen Vorlesungen, die ich halte, sehr farbenfroh zu sprechen, um sehr einfache Punkte sehr deutlich zu illustrieren, weil ich einfach den Eindruck habe, dass jetzt, wo sich unser Ferienlager auf den dem Ende zuneigt, so kann man ja sagen, dass es wichtig ist, noch ein paar ordentliche Sachen, die man nicht vergisst, mit auf den Weg zu geben. Und ich weiß, dass vielen eine strikt philosophische Sprache einfach schwerfällt, und so weiter. Hoffentlich mache ich das richtig. Also ich bete ja zu Krishna, dass ich mit diesem Stil nicht irgendwelche Türen ein,
einrenne, weil es ja ein ziemlich, ich weiß nicht, ich probiere das manchmal aus, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Thema zu präsentieren und meine Versuchskaninchen sind immer die Studenten an den Universitäten, wo ich verschiedene Stile ausprobiere und manchmal einfach so einen Hämmerstil ausprobiere, um zu sehen, wie viel sie nehmen können, nicht? Und manchmal stehen ein paar Leute einfach auf. Nur weiß ich, muss mich ein bisschen zurücknehmen. Also hoffentlich tue ich nicht, dass sie hier machen. Hier will ich nämlich nicht hämmern. So, sind hierzu irgendwelche Fragen? Wäre es nicht schön, wenn ihr selber diese Eigenschaften entwickelt? Freunde, Zweifler, Sympathisanten, wollt ihr nicht auch duldsam werden, barmherzig, zu allen Lebewesen freundlich? Keine Feinde haben. Stellt euch vor, wie ihr durch die Tage geht. Euch kann wohl jemand etwas sagen, ach, du bist nicht so gut, aber ihr seht nicht mehr die Lebewesen als Freunde und Feinde. Was für eine Erleichterung das wäre. Friedfertig zu sein, immer voller inneren Frieden, ganz gleich, was geschieht. Euch nach den Schriften zu richten, das heißt, heilige Persönlichkeiten zu werden, ohne schlechte Eigenschaften. Und so einfach ein neues Kapitel im Leben aufstellen, das wäre doch wirklich die Notwendigkeit der Stunde. Toni, yes.
Ja, du hast von materiellem Stolz gesprochen.
Ja.
Aber gibt es nicht auch einen spirituellen Stolz? Zum Beispiel, ich bin so gut, ich trinke keinen Tee, oder ich zum Beispiel oft wird von Fleischessern Vegetariern vorgeworfen.
Ja.
Ihr glaubt, ihr seid bessere Menschen.
Ja.
Ich weiß nicht auch, was tut man dagegen? Also,
ja.
Ich glaube, dass man ein besserer Mensch ist.
Ja. Das ist eben die feinstoffliche Falle Mayas. Dass man sich selber für den Ausführenden von Handlung hält. Ahankara. Auch in dem Bereich des Krishna-Bewusstseins. Neue Gottgeweihte machen das unglaublich häufig. Ich weiß, als ich kannte einen Devotee, der hieß Akrura. Jetzt hätte ich nicht sagen sollen, den Namen. Der wird es mir aber nicht ernst übel nehmen. Der ging immer in Berlin auf die Straße und tat er genau das, was ein anderer Devotee auch mal tat. Er ging auf die Straße und sagte, ihr blöden Hühnchenfresser, ihr seid total und er sagte Sachen, ich meine, man kann ja Sachen sagen, also ich könnte Sachen sagen, wo jeder ich weiß, wie man Leute auf die Palme bringen kann, wenn man will. Man kann ja Sachen sagen aus der im Krishna-Bewusstsein, wo man in sarkastischer Art und Weise die Errungenschaften des materiellen Daseins hinterfragt, nicht? Und kann dabei unglaublich stolz werden. Und neue Devotees machen das manchmal. Die leben in diesen, oder auch neue Transzendentalisten, die leben in diesem Bewusstsein, dass sie sich von anderen durch ihre Ausübung unterscheiden möchten und davon leben, wie schlecht es die anderen machen, von dem Wissen und wie gut man es selber macht. Nicht? Das ist immer so. Man sieht das in jeder Gruppe, die unreif ist und die sich von anderen unterscheiden muss. Nicht? Und durch diese Unterscheidung gewinnt. Es ist doch nun wirklich nicht, heißt doch nicht, dass ich ein guter, besserer Mensch bin, einfach weil ich einen gesünderen Speisezettel habe. Nicht? Ich meine, einfach nur dadurch. Gorillas sind auch Vegetarier, habe ich gehört. Schimpansen nicht, aber Gorillas sind. Allein diese Dinge machen mich nicht besser. Aber mit Vegetarier komme ich auf die gleiche Ebene eines Gorillas. Also da ist nicht viel Großes dran, nicht? Natürlich, wir können sagen, also zumindest er ist nicht. Wir können ein objektives Kriterium machen, wenn wir sagen, Gewalt ist nicht gut, und ich glaube, das akzeptiert auch der Fleischesser, nicht? Violence ist nicht gut, dann können wir sagen, mit diesem Kriterium, was du auch selber akzeptierst, wäre der Vegetarier gewaltfreier als du, nicht? Indem er sich nicht, indem er diesen Tierschlachten da nicht nachgibt, denn selbst dann sagen die Materialisten, ja, aber auch ein Vegetarier tötet die Pflanze, und dann sagt der Vegetarier, ja, es gibt einen Großteil der Pflanzen, die man isst, werden nicht getötet, wie das Getreide und so weiter. Die sind schon tot. Nein? Auch nicht.
Weil beteiligt war und dann jahrelang trocken.
Gut. Dann immer noch stimmt, der Apfel dann.
Aber ein gutes Gegenargument ist, dass das Tier schon mal 10-mal so viel Getreide gegessen hat, bevor du einmal ein Teil isst.
Verstehe ich jetzt nicht. Aber so. der Punkt ist, man könnte sagen, dass Vegetarier, da geht es nicht mit so viel Blut zu, es sind nicht so hochentwickelte Lebens und so weiter und so fort. Ich meine, man könnte das irgendwie, wenn man sich anstrengt und ordentlich rumargumentiert, kriegt man die rum, die Fleisch essen. Das habe ich immer wieder gesehen. Mir ist jetzt nicht so nach dieser Anstrengung, weil das auf so einem niedrigen Level ist eigentlich, zumute. So, dieser Stolz ist nicht richtig, ist nicht gut. Der Devotee sollte sich als Diener der Menschheit sehen und das kann er nicht, wenn er so stolz ist.
Ne? Aber er muss schon daran glauben, dass dein Weg besser ist.
Ja. Krishna sagt das. Das hat ja nichts mit mir zu tun, wenn ich sage Krishna-Bewusstsein. Das Chanten der Heiligen Namen ist der einzige Weg. Das klingt jetzt sehr evangelisch, nicht? Ja. Das sagen wir auch nicht oft, aber in den Schriften steht, dass in diesem Zeitalter, wo die Situation so gefallen ist, der einfachste Weg das Chanten der Heiligen Namen ist. Und schwierige Wege können in diesem Zeitalter nicht zum Erfolg kommen. Nicht so. Deshalb Prabhupada hat manchmal gesagt, die Schurken, die Halunken, die niedrigsten der Menschen, diejenigen, deren Wissen gestohlen ist von Illusionen, geben sich nicht Krishna hin. Und dann hat jemand gesagt, was hast du denn da? Ich denke, du bist ein Heiliger. Wieso bist du so ausfällig? Prabhupada, das sind nicht meine Worte, das steht in der Bhagavad Gita. Krishna sagt das. Stimmt, es gibt so ein Vers. Nicht? So, wenn du Krishnas Worte in demütiger Weise präsentierst, nicht? Und manchmal ein Dieb nennst, das heißt, auch auf Fehler aufmerksam macht, bist du nicht einzig aufgeblasen. Wenn du das jedoch aber machst mit dem, jetzt würge ich den einen rein, und zwar unter der Gürtellinie, mit meiner ganzen Kraft und mit beiden Händen, so ein Argument brauche ich, was Krishna gesagt hat, nicht? Das ist nicht gut. Wenn ein Chirurg eine Attacke auf den Bauch macht, nicht? Oder sagen wir ihm unter die Gürtellinie also mit dem Skalpell rangeht, dann heißt das nicht, dass er das aus Brutalität tut, obwohl das äußerlich wirklich heavy aussieht, nicht? Wenn er da jemanden aufschlitzt. Das tut er, um ihm zu helfen. So muss auch ein Mensch im spirituellen Leben darauf achten, dass seine Tätigkeiten zum Wohl aller andere ausfahren. Und dann mache manchmal den Skalpell ansetzen, wenn er es nötig dünkt. Also hält, nötig hält. Wie kann ich aufgeblasen sein, wenn ich verstehe, dass ich winzig kleine spirituelle Seele bin, die in diesem materiellen Körper bin? Das geht nicht. Jedenfalls nicht mit gutem Gewissen. Gut.
Also, wie ist es, wenn man stolz jetzt zum Beispiel auf Krishna ist?
Stolz auf Krishna? Ja, es gibt sowas. Es gibt in der virtuellen Welt die Gopis, die empfinden so etwas wie, die sind in einem Wettbewerb. Wer dient Krishna am besten? Nicht? Die Wettbewerb heißt, man will es besser machen als die anderen. Da setzt man sich schon von anderen. Aber in diesem Wettbewerb gibt es keine Verlierer. Das heißt, wenn es so etwas gibt wie Stolz, Krishna, wunderbar, dann heißt es, dann ist da nicht, sind da nicht die materiellen Begleiterscheinungen, dass man völlig berauscht ist von lauter Illusionen über sich selber. Ja, ich bin bei Krishna, ich bin ein Krishna, ich bin besser als. Ne? Natürlich, da ist so ein Gefühl für den Devotee, dass man sich freut, im Krishna-Bewusstsein zu sein. Wir sind keine Schlaffis, wir sind überzeugt von dem, was wir machen, wie ihr vielleicht manchmal merkt. Doch dieser diese Freude sollte nicht mit all den negativen Attributen, die Stolz begleiten, begleitet sein, wenn es ein echter, wenn es eine spirituelle Emotion ist. Oder Liebe zu Krishna, es gibt Gottgeweihte, die sind sehr, sehr verliebt in Krishna. Aber da ist nicht dieser Eigennutz da, nicht? Man kann also, yes, man kann davon ausgehen, wir haben diese ganzen Eigenschaften weil es Perversion, sie sind Perversion unserer spirituellen Eigenschaften oder Spiegelung unserer Dinges, unserer spirituellen Eigenschaften. Das Beispiel wird gegeben von einem Baum. Ein Baum, der sich im Wasser reflektiert. Und dieser reflektierte Baum sieht fast so aus wie der echte Baum, aber wenn du die Äpfel dieses gespiegelten Baumes schmecken willst, dann wirst du nur H2O kosten können, nicht? Du wirst also ins Wasser fallen dabei und dich nass machen und nicht in knackigen Apfel reinbeißen. So diese materielle Welt und diese materiellen Emotionen, die gibt es, weil es ihr Gegenstück, ihr reales Gegenstück in der spirituellen Welt gibt. Wir können also davon ausgehen, dass diese Dinge, die es hier gibt, auch in einem anderen Zustand in der spirituellen Welt gibt. Dieser Zustand ist jedoch anders, genau wie der Apfel, der wohl äußerlich so aussieht wie der Spiegel der Apfel, der in den wirklichen Apfel kannst du reinbeißen und er schmeckt. Und das läuft dir die Zunge runter und tut eine Geschmacksorgie auslösen auf der Zunge. Orgel, nicht Orgie. So, yes, das ist also der Unterschied. Diese materielle Welt existiert als Spiegelung der spirituellen Welt. Das heißt, was es hier gibt, gibt es in der spirituellen Welt jedoch in einer völlig anderen Form. Liebe zum Beispiel und solche Dinge. Wenn ein Devoti also in der spirituellen Welt auf einen anderen Devoti neidisch ist, dann heißt das nicht, dass er ihn deswegen runtersetzt oder, wie soll ich mich aus, weniger gerne mache oder ein Feind wird davon. So dieser Neid sozusagen in der spirituellen Welt hat nun, ist was völlig anderes als der Neid in der materiellen Welt. Man müsste im Grunde genommen ein anderes Wort finden, um es klar zu machen. Ich kann ja ein Sanskrit-Wort dann gebrauchen, wenn es nicht so merkt. Gut. Ich glaube, alles ist jetzt verständlich. Das ist schwierig. Fein, also heute gehen wir in den Freitag, in unser Freitagsteil des Ferienlagers herein. Hoffentlich wird es ein bisschen, wird sich das Wetter halten. Was meinst du, Utschwaller? Kannst du das vorhersagen durch deine Erfahrung im Tessin? Auf den Wind muss man schauen. Also Utschwaller fragen, der kann. Aber das. Nice, lass uns die letzten. Heute gibt es, glaube ich, auch eine Überraschung, nicht? Morgen gibt es die Überraschung. Heute Abend? Beide. Gut. Also, fein. Hare Krishna.